sicherlich auch davon, genug Geld zu haben, um uns alles leisten zu können. Und ich glaube, das ist in manchen Situationen auch sehr hilfreich. Aber gleichzeitig gibt es auch genügend Geschichten von Menschen, die einen großen Geldbetrag gewonnen haben, mit dem neuen Reichtum nicht klarkommen und ein paar Jahre später bankrott anmelden müssen. In Deutschland gibt es eine Redensart, dass man über Geld nicht spricht. Es gilt in der Regel als ziemlich unverschämt, Leute anzusprechen und zu fragen, was verdienst du oder wie verwendest du dein Geld? Und ich möchte euch heute gerne mal in ein paar Gedanken zum Thema Besitz, Eigentum und Geld mit hineinnehmen. Vor einigen Jahren gab es von einer Bank mal eine Werbung, da wurden kleine Fotos gezeigt und da hat ein Mensch dem anderen gezeigt, mein Haus, mein Auto, mein Segelboot, meine Yacht. Genau, ihr kennt diese Werbung. Wusstet ihr, dass einer dieser Leute, die von der Bank so gut beraten worden sind, auch zu Jesus gekommen ist und von ihm eine Beratung wollte? Die Begegnung können wir im Lukas-Evangelium im Kapitel 18 nachlesen. Ich lese gleich aus Lukas 18, die Verse 18 bis 30. Wir können uns das vielleicht so vorstellen. Der Mann kam gerade von seinem Bankberater, hatte seine Schäfchen ins Trockene gebracht, hatte Geld ohne Ende. Er hat für sein Leben ausgesorgt und musste sich keine Sorgen mehr machen. Und nun trieb ihn noch eine Frage an, die er jetzt klären wollte. Lukas 18, die Verse 18 bis 30. Und es fragte ihn ein Oberster und sprach, guter Lehrer, was muss ich getan haben, um ewiges Leben zu erben? Jesus aber sprach zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut als nur einer, Gott. Die Gebote weißt du. Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis geben, ehre deinen Vater und die Mutter. Er aber sprach, dies habe ich alles befolgt von meiner Jugend an. Als aber Jesus dies hörte, sprach er zu ihm, eins fehlt dir noch. Verkaufe alles, was du hast, und verteile den Erlös an die Armen. Und du wirst einen Schatz in dem Himmel haben, und komm und folge mir nach. Als er aber dies hörte, wurde er sehr betrübt, denn er war sehr reich. Als aber Jesus sah, dass er sehr betrübt wurde, sprach er, wie schwer werden die, welche Güter haben, in das Reich Gottes hineinkommen. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelohr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es sprachen aber die, es hörten, und wer kann dann gerettet werden? Er aber sprach, was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Petrus aber sprach, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlassen hat, um des Reiches Gottes willen, der nicht Vielfältiges empfangen wird in dieser Zeit und in dem kommenden Zeitalter ewiges Leben. Also dieser Mann, nachdem er finanziell alles geregelt hat, kommt zu Jesus, weil er sich mit der Frage auseinandersetzt, was passiert eigentlich nach dem Tod? Wie kann ich ewiges Leben bekommen? Er weiß, dass sein Wohlstand hier auf der Erde ihm eine gewisse Sicherheit gibt, aber, und das ist sehr gut bei dem Mann, er macht sich Gedanken darum, wie geht es mit mir weiter, wenn ich eines Tages mal gestorben bin? Was passiert, wenn mit dem Tod das Leben nicht zu Ende ist, wenn es danach weitergeht? Und ich glaube, er macht das einzig Richtige und fragt bei Experten nach. Er sucht sich jemanden, wo er die Antwort bekommt. Denn er möchte auch in diesem Bereich eine Sicherheit haben. Er möchte nicht nur mit dem Geld abgesichert sein, sondern er möchte auch eine Sicherheit haben, dass er richtig unterwegs ist, was das Leben nach dem Tod angeht. Und dieser reiche Mann hat vielen Menschen etwas voraus, denn er kümmert sich darum, welche Fragen er hat. Er sucht nach einer Antwort. Wie viele Menschen leben gleichgültig in den Tag hinein und machen sich keine Gedanken, dass ihr Leben auf der Erde eines Tages zu Ende sein wird und was danach passieren wird? Im Psalm 90 heißt es, lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Ich glaube, dieser Mann hat sich dieses Psalmwort zu Herzen genommen und jetzt macht er sich auf den Weg, um klug zu werden. Er macht sich Gedanken über das nach dem Tod. Und nachdem Jesus ihm erklärt hat, dass nur Gott gut ist, sagt er dem Mann, was er tun muss, um ewiges Leben zu bekommen. Er sagt, du kennst die Gebote. Halte die Gebote und du bekommst ewiges Leben. Eine ziemlich einfache Ansage zum ewigen Leben, nicht leicht einzuhalten, aber die Theorie ist schnell und einfach zusammengefasst. Du kennst die Gebote, halte sie und dann bekommst du ewiges Leben. Und die Antwort von dem Mann, die hat mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Im Prinzip sagt er, also wenn es mehr nicht ist, das habe ich alles gemacht. Ich finde die Antwort ganz schön vermessen. Ja, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich habe mein ganzes Leben alle Gebote gehalten, ich würde ihm das erstmal nicht glauben. Mir wird das schwerfallen. Wenn wir mal ehrlich sind, Ehebrechen, töten, stehlen, falsches Zeugnis geben, Vater und Mutter ehren, so manche Sachen davon kommen uns bekannt vor, dass das nicht immer geklappt hat, dass wir da vielleicht schuldig geworden sind. Aber interessant finde ich, dass Jesus diese Antwort hier nicht in Zweifel zieht. Er sagt nicht, da müssen wir jetzt erstmal genau nachgucken. Ich lese die Geschichte und ich fange an, über diesen Mann zu urteilen, obwohl ich ihn überhaupt nicht kenne. Ja, ich habe noch nie mit dem gesprochen, ich weiß nicht, wie der wirklich gelebt hat und ich denke, das kann ja eigentlich nicht sein, dass der Mann alle Gebote gehalten hat. Und Jesus nimmt das einfach so an. Er sagt, okay, wenn du sagst, du hast sie alle gehalten, du bist also gesetzestreu. Und jetzt sage ich dir, was dir noch fehlt. Das Interessante ist, in Parallelstellen im Markus-Evangelium und im Matthäus-Evangelium, da steht sogar drin, Jesus sah diesen Mann an und gewann ihn lieb. Mit der Antwort, die er gegeben hat, gewann Jesus ihn lieb. Da ist wirklich jemand bemüht, die Gebote Gottes einzuhalten und er ist auch noch erfolgreich. Aber ich glaube, Gott geht es nicht darum, dass wir eine Liste abarbeiten, wo wir irgendwo so einen Haken machen können, sagen, das habe ich gemacht und das habe ich gemacht, weil Gott das gesagt hat. Gott geht es vielmehr um unser Herz. Und da ist die Frage, machen wir Dinge nur in Anführungszeichen, weil Gott sie erwartet, weil er das irgendwo aufgeschrieben hat oder weil ich weiß, dass es Dinge sind, die mein Leben letztendlich gut machen, weil ich sie aus Liebe zu Gott gerne und bereitwillig tue. Und Jesus erkennt das bei diesem jungen Mann und er hinterfragt ihn indirekt. Er fragt ihn nämlich, woran hängt eigentlich dein Herz? Und dann kommt die Aufforderung, gib deinen Besitz ab, verkauf alles, was du hast und gib das Geld den Armen. Und mit diesen Worten fordert Jesus den Mann auf, ihm nachzufolgen. Wir müssen uns fragen lassen, wie wäre unsere Reaktion an der Stelle. Was wäre, wenn Jesus dich auffordert, alles, was du hast, abzugeben und ihm nachzufolgen? Bei welchen Dingen fällt dir das schwer? Oder wärst du bereit, bedingungslos alles abzugeben? Der Mann in der Geschichte ist völlig überfordert. Er wird sehr traurig und merkt, das kann er nicht. Ich hänge mein Herz, meine Sicherheit an das Geld. Es sind Dinge, die ihm den Weg in den Himmel unmöglich machen. Sein Herz gehörte nicht wirklich Gott. Und Jesus erklärt seinen Zuhörern dann, dass es für reiche Menschen sehr schwer ist, in den Himmel zu kommen. Und jetzt ist wichtig, nicht weil Reichtum an sich etwas Schlechtes ist, sondern weil man in der Gefahr steht, sein Herz an den Reichtum zu hängen, seine Sicherheit auf den Reichtum zu setzen, statt auf Gott. Man vertraut nicht mehr Gott, sondern vertraut auf das, was man auf dem Konto hat. Und das ist der Kern von der Begegnung, die Jesus mit diesem Mann hat. Woran hängt dein Herz? Und worauf verlässt du dich? Ich bin davon überzeugt, dass die Aussage dieser Begegnung nicht ist, dass man kein Geld haben darf. Die Bibel sagt eine ganze Menge über das Thema Geld, aber es geht nie darum, dass Besitz als solches etwas Schlechtes ist. Im Alten Testament gilt Reichtum sogar als ein besonderer Segen von Gott. Wenn wir in der Bibel über Geld und Besitz lesen, dann werden wir immer hinterfragt, wie gehst du eigentlich mit dem Geld um? Verstehen wir das Geld als unser Eigentum oder verstehen wir uns vielmehr als ein Verwalter von dem, was Gott uns gegeben hat? Wenn wir das Geld als unser Eigentum sehen, dann müssen wir sagen, Gott möchte, dass wir 10% von unserem Geld abgeben, dass wir den Zehnten geben. Wenn wir das so verstehen, dass alles Geld sowieso Gott gehört, dürfen wir es verstehen, dass Gott sagt, 90% darfst du behalten. Ja, also das ist ein Unterschied, ob ich 10% abgeben muss oder ob ich 90% von dem, was Gott mir gibt, einfach behalten darf. Das Geld gehört letztlich sowieso Gott, aber er hat es uns anvertraut und er möchte, dass wir mit dem Besitz verantwortungsvoll umgehen. Die Frage, der wir uns stellen müssen, jeder Einzelne, ist, dass Gott uns eines Tages fragen wird, wie bist du eigentlich mit dieser Verwalteraufgabe umgegangen? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage für uns. Wie gehe ich selber mit Besitz um? Heißt es mein Haus, mein Auto, meine Yacht? Ist es etwas, was ich mir erarbeitet habe, weil ich vielleicht so gut bin? Ist es etwas, was mir gehört? Ist es etwas, über das ich ganz alleine bestimme? Oder verstehe ich mich als Verwalter von Gott, der mir etwas anvertraut hat und der sagt, gehe damit gut um. Schau, was du damit machen kannst. Werfen wir mal einen Blick in die Bibel, was dort über Reichtum gesagt wird. In 1. Mose 13, Vers 2 ist nur ein ganz kurzer Vers. Da heißt es, Abraham aber war sehr reich. In 1. Samuel Kapitel 2, Vers 7. Moment. Ich muss mal gerade ein paar Zettel hier weglegen, sonst fallen die mir immer raus. Also in 1. Samuel Kapitel 2, Vers 7 heißt es, der Herr macht arm und er macht reich. Er erniedrigt und er erhöht. 1. Könige 3 fasse ich mal kurz zusammen. Da wird Salomo gefragt, du bist jetzt König, was möchtest du haben? Gott sagt, ich schenke dir das, was du haben möchtest. Salomo erbittet sich Weisheit von Gott, damit er das Volk gut regieren kann. Und Gott schenkt ihm als Belohnung Reichtum. Weil er so weise gewählt hat, bekommt er noch Reichtum geschenkt. In Sprüche Kapitel 10, Vers 4 lesen wir, arm wird, wer mit lässiger Hand schafft, aber die Hand der Fleißigen macht reich. Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn, der macht reich, und eigenes Abmühen fügt neben ihm nichts hinzu. Sprüche 23, Vers 4. Mühe dich nicht ab, es zu Reichtum zu bringen, da verzichte auf deine Klugheit. Sprüche 28, die Verse 19 bis 20. Wer sein Ackerland bebaut, wird sich satt essen können am Brot. Wer aber nichtigen Dingen nachjagt, wird sich an der Armut satt essen. Ein zuverlässiger Mann ist reich an Segnungen, wer aber hastet, um es zu Reichtum zu bringen, bleibt nicht ungestraft. Psalm 52, Vers 9. Siehe, der Mann machte nicht Gott zu seinem Schatz, sondern vertraute auf die Größe seines Reichtums. Durch sein Schadentun war er stark. Oder in Lukas 12, da wird das erklärt, dass Jesus den Menschen sagt, macht euch keine Sorgen um euer Leben. Guckt auf die Vögel, guckt auf die Pflanzen. Gott versorgt sie, obwohl sie nichts tun. Da sagt Jesus, sorgt euch nicht um euer Leben. Also wir finden auf der einen Seite sehr viele Aussagen, dass Reichtum vorhanden war oder dass Reichtum von Gott gegeben wurde, aber auch, dass es zu Problemen kommen kann, wenn wir uns nur noch um den Reichtum kümmern und Reichtum das Ziel unseres Lebens ist. Ein ehrlich erworbener Reichtum, ein Gottvertrauen, ein großzügiges Herz, all das sind keine Probleme. Das Problem kommt erst, wenn ich mein Herz an diesen Reichtum hänge. Kommen wir nochmal zurück zu dem Text aus Lukas 18. Viele der Zuhörer sind schockiert, dass man als Reicher nicht in den Himmel kommen kann. Aber eigentlich sagt Jesus das gar nicht. Er sagt, dass es für reiche Menschen schwerer ist, in den Himmel zu kommen, weil sie in der Gefahr stehen, ihr Herz an die falschen Dinge zu hängen. Und Petrus fragt bei Jesus nach. Also Jesus, wir, deine Jünger, wir haben jetzt alles verlassen. Wir hatten mal einen Beruf. Wir haben den Beruf aufgegeben. Wir sind dir nachgefolgt. Was heißt denn das jetzt für uns? Und dann finde ich ein ganz tolles Versprechen, was Jesus hier seinen Jüngern gibt und was auch für uns gilt. Wer etwas für das Reich Gottes aufgibt, wird im Leben und in der Ewigkeit dafür ein Vielfaches zurückerhalten. Gott wird uns dafür belohnen, wenn wir jetzt etwas für ihn einsetzen. Die Parallelstellen in den anderen Evangelien sprechen sogar von hundertfachem Lohn. Also wenn ich heute 1 Euro einsetze, könnte ich jetzt rechnen, 100 Euro kriege ich zurück. Das ist mein Zinssatz, oder? 100%. Nee, nicht 100%. Viele, viele, viele Prozent. 100.000 Prozent, ne, sind es, glaube ich. So ungefähr. Auf jeden Fall, das wäre mal ein toller Zinssatz. Wenn wir Geld so anlegen könnten, dann bräuchten wir uns keine Sorgen mehr machen. Aber Gott sagt eben, hey, es geht nicht darum, das Geld zu vermehren, sondern es geht darum, mir zu vertrauen und euer Leben auf mich auszurichten. Werfen wir nochmal einen Blick auf ein paar andere Stellen in der Bibel, in denen es um Geld, Besitz, Geben und Verantwortung geht. Zunächst mal ist mir eingefallen, dass Jesus gesagt hat, dass er gekommen ist, damit wir das Leben haben, und zwar zur vollen Genüge. Er bettet das in den Vergleich ein, dass er der gute Hirte ist, der für seine Schafe sorgt. Und für mich ist das ein ganz beruhigendes Bild. Jesus sorgt für mich. Jesus als Hirte sorgt für seine Schafe. Ich als Mensch bin ihm wichtig. So wichtig, dass er sich um meine Bedürfnisse kümmert. Als Mensch sind wir allerdings immer wieder versucht, uns Sorgen zu machen. Wird das wirklich so sein? Wird Gott mich wirklich versorgen? In der Bergpredigt erklärt Jesus seinen Zuhörern, dass sie sich eben keine Sorgen machen sollen. Sorgen und große Zukunftspläne helfen uns im Leben nicht weiter. Klar, es ist wichtig, dass wir planen, was in der Zukunft kommt. Aber gleichzeitig wissen wir, dass wir viele Dinge gar nicht in der Hand haben. Ja, wir können planen, in 4 Wochen eine bestimmte Aktion zu machen. Und vielleicht können wir die nicht machen, weil jemand krank wird. Oder es gibt verschiedene Gründe, die wir einfach nicht in der Hand haben, die wir nicht planen können. Wir können uns überlegen, welchen Beruf wir ausüben. Wir können uns überlegen, wo wir das nächste Mal Urlaub machen. Aber ob es wirklich so kommen wird, das wissen wir nicht. Und Jesus fordert uns in Matthäus Kapitel 6 zu folgendem auf. Das möchte ich jetzt gerne nochmal vorlesen. Matthäus Kapitel 6, die Verse 19 bis 27. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß ist die Finsternis? Niemand kann 2 Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Die Frage, die Gott uns hier also stellt, lautet: Wo ist dein Herz? Es geht nicht darum, dass Gott uns sagt, dass wir alles Geld, was wir haben, einfach verschenken sollen. Aber es geht um die Bereitschaft, das eventuell zu tun, wenn Gott das wirklich von uns fordern würde. Woran hängt unser Herz? Woran hängt unsere Sicherheit? Jesus erklärt das jetzt ziemlich eindeutig. Du kannst dich nicht auf verschiedene Dinge verlassen. Du musst dich fragen lassen, ob du auf Gott vertraust oder ob du dein Vertrauen auf andere Dinge setzt. Noch einmal, es geht nicht darum, dass wir plan- und verantwortungslos leben. Es geht nicht darum, einfach alles Geld, was wir haben, wegzuwerfen. Gott hat uns auch unseren Verstand gegeben und Fähigkeiten zu planen, unsere Zukunft in einer gewissen Weise vorauszuplanen. Aber er fragt uns immer wieder, worauf verlässt du dich eigentlich wirklich? Ich denke, es ist eine geistliche Übung, immer mehr zu lernen, sich auf Gott zu verlassen. Und Geld ist manchmal sehr beruhigend. Aber meine Großelterngeneration und auch einige von euch, die haben selber erlebt, dass das Geld von jetzt auf gleich weg sein kann. Man hat gespart und gespart und gesammelt. Von heute auf morgen ist das gesamte Geld wertlos. Und man fängt wieder bei Null an. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns die Frage stellen, wo wir Halt im Leben finden. In der Bergpredigt ist Jesus ganz eindeutig. Er sagt, fange an, Gott zu vertrauen. Dein Leben liegt in seiner Hand. Und wenn du denkst, dass das nicht klappt, dass Gott dir nichts Gutes geben wird, dass Gott dich vielleicht vergessen wird, dann muss ich euch herausfordern, an eurem Gottesbild zu arbeiten. Denn Gott ist ein liebender Vater. Und ein liebender Vater wird alles dafür tun, dass seine Kinder versorgt sind. Gott als liebender Vater ist für dich da. Er hat das zugesagt. Gesagt, ich werde für dich sorgen. Das sehen wir an diesen Beispielen, die Jesus bringt mit den Vögeln und mit den Blumen, die eben nichts für ihren Lebensunterhalt tun und trotzdem von Gott versorgt werden. Gott will das Beste für dich. Bist du bereit, Gott auch in finanziellen Dingen zu vertrauen? Es gibt viele Geschichten, wo Menschen das taten und Gott erlebt haben. Exemplarisch möchte ich gerne Georg Müller und Hudson Taylor nennen. Georg Müller hatte ein Waisenhaus in England und er versorgte die Kinder durch gespendete Dinge. Eines Tages saßen die Kinder beim Mittagessenstisch und Georg Müller wusste, dass kein Essen mehr da war. Speisekammer war leer, er hatte kein Geld, um was Neues zu kaufen und er hat sich an den Tisch gestellt und Gott für die Versorgung gedankt. Ich mache jetzt mal ein bisschen modern. In dem Moment klingelt es an der Tür und es hat jemand Essen vorbeigebracht. Und ich denke, Wahnsinn, was ist das für ein Glauben? Ja, ich weiß, ich habe nichts mehr und Gott wird es tun. Hudson Taylor, der hat die Missionsarbeit in China begonnen, der erlebte das immer wieder, dass Gott auch finanziell eingriff, wenn er ihm sich ganz zur Verfügung stellte. An einem Tag gab Hudson Taylor schweren Herzens die letzte Münze, die er hatte, an eine Frau weiter, die hungern musste. Er wusste, wenn ich diese Münze abgebe, dann muss ich selber den Rest der Woche hungern, weil ich habe kein Geld mehr und ich habe kein Essen mehr. Nachdem er nachdem er mit sich gerungen hat und überlegt hat, hat er sich entschieden, der Frau diese Münze zu geben. Noch am gleichen Tag erhielt er eine viel wertvollere Goldmünze per Post zugeschickt. Der Absender auf dem Brief war nicht mehr lesbar. Also ich glaube, Gott hat da wirklich eingegriffen. Gott hat ihm Geld geschickt. Und der Hudson Taylor, oder in Büchern über Hudson Taylor wird das so schön geschrieben, dass Hudson Taylor sagt, das ist meine Bank. Da gebe ich eine kleine Münze ab und kriege am gleichen Tag noch eine Goldmünze wieder. Ja. Und Gott belohnt sein Vertrauen und seine hundertprozentige Hingabe an Gott. Beide, Müller und Taylor, lebten in dem Bewusstsein, dass sie Verwalter von Gottes Eigentum sind und dass Gott sie versorgen wird. In Matthäus 22 wird Jesus gefragt, ob es recht ist, dem Kaiser Steuern zu bezahlen. Und seine vielleicht verblüffende und doch einfache Antwort ist, gebt dem Kaiser, was ihm gehört. Auf Deutsch, wenn der Staat Steuern fordert, dann bezahlt die Steuern. Aber Jesus geht hier noch einen Schritt weiter. Er geht über die Frage hinaus, die die Leute ihm gestellt haben, und sagt etwas, was gar nicht gefragt war. Er sagt nämlich sinngemäß, wo wir gerade schon mal beim Thema Geld sind, vergesst bitte nicht, auch Gott das zu geben, was Gott gehört. Wenn ihr euch Gedanken macht, ob der Kaiser was bekommen muss, dann denkt auch darüber nach, ob Gott was bekommen muss. Also wir sind auf der einen Seite aufgefordert, dem Staat gegenüber ehrlich zu sein. Und da müssen wir uns sicherlich fragen, mache ich das? Mache ich eine ehrliche Steuererklärung? Oder versuche ich hier und da mit so manchen Dingen zu tricksen, die vielleicht noch halb legal sind, aber zumindest ethisch im fragwürdigen Bereich liegen. Und gleichzeitig auf der anderen Seite fordert Jesus seine Zuhörer auf, dass sie Gott das geben, was ihm zusteht. Und das ist auf der einen Seite natürlich Lob und Ehre. Und auf der anderen Seite hat Gott aber auch festgelegt, wie wir als Menschen mit Geld umgehen sollen. Im Alten Testament galt die Regel, dass man 10% seines Einkommens Gott zur Verfügung stellen soll. Und ich kenne einige Leute, die tatsächlich darüber diskutieren. 10%, bezieht sich das auf mein Bruttoeinkommen? Bezieht sich das auf mein Nettoeinkommen? Oder bezieht sich auf das Geld, was ich am Ende noch überhabe, wenn ich meine Miete und meine Lebenskosten bezahlt habe? Also Gott legt zwar die 10% als Regel fest, aber ich glaube, dass Gott nicht möchte, dass wir irgendwelche Rechenspielchen machen. Ich glaube, wenn wir anfangen zu rechnen und sagen, Brutto, Netto, Rest, dann sagt Gott im Prinzip, ach, weißt du was, behalt doch dein Geld. Wenn du es mir nicht von Herzen gibst, wenn du das nicht gerne tust, dann brauchst du es mir im Prinzip auch gar nicht geben. Und deswegen können wir auch in 2. Korinther 9, Vers 7 lesen, dass Gott einen freudigen Geber gern hat. Und Paulus erklärt genau, wie wichtig es ist, Geld für die Jerusalemer Gemeinde zu sammeln und kommt zu diesem Schluss. In 2. Korinther 9, die Verse 6 bis 7. Dies aber sage ich, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Und wer segensreich sät, wird auch segensreich ernten. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Und der Vers 12 noch. Denn die Besorgung dieses Dienstes füllt nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sondern ist auch überreich durch viele Danksagungen zu Gott. Also Gott verbindet hier, oder Paulus verbindet hier Geld geben auch mit Gebet für die Menschen, wo ich das Geld für gebe. Das Interessante ist, dass Gott in der Bibel das Thema Besitz und Reichtum nicht nur für Arme und nicht nur für reiche Menschen aufgreift. Er richtet sein Wort an alle. Schon bei den Tieropfern im Alten Testament gibt es unterschiedliche Vorgaben, was die Leute opfern müssen. Und zwar daran orientiert, wie viel Geld sie hatten. Jesus lehrt, dass wir uns völlig auf Gott verlassen sollen und dass Reichtum dabei hinderlich sein kann. Nicht muss, aber sein kann. In seinem Brief an Timotheus gibt Paulus noch einige Dinge weiter, die Timotheus lehren sollen. 1. Timotheus 6, Vers 17 bis 19. Den Reichen in dem gegenwärtigen Zeitlauf gebiete, nicht hochmütig zu sein, noch auf die Ungewissheit des Reichtums Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss, Gutes zu tun, reich zu sein in guten Werken, freigebig zu sein, mitteilsam, indem sie sich selbst eine gute Grundlage auf die Zukunft sammeln, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Und hier kommt nochmal der Gedanke, dass Reichtum nichts Schlechtes ist, aber es ist eine hohe Verantwortung, wie ich damit umgehe. Jetzt kann der eine oder andere vielleicht sagen, naja, also das Thema Reichtum ist jetzt für mich kein Thema, weil ich gehöre eher zu den Menschen, die auf dieser Welt ärmer sind oder die in Deutschland ärmer sind. Und ich muss gucken, wie ich irgendwie über die Runden komme. Da kann ich mir jetzt auch nicht noch Gedanken machen, wie ich Geld ins Reich Gottes investieren kann. Wusstet ihr, dass auf Menschen, die wenig haben und davon etwas abgeben, ein besonderer Segen von Gott liegt? Schauen wir uns noch einen weiteren Text an, wo Jesus seinen Zuhörern wieder etwas klar machen will. In Lukas 21, die Verse 1 bis 4. Er blickte aber auf und sah die Reichen ihre Gaben in den Schatzkasten legen. Er sah aber auch eine arme Witwe zwei Schärflein dort einlegen und er sprach, in Wahrheit sage ich euch, dass diese arme Witwe mehr eingelegt hat als alle. Denn alle diese haben von ihrem Überfluss eingelegt zu den Gaben, diese aber hat aus ihrem Mangel heraus den ganzen Lebensunterhalt, den sie hatte, eingelegt. Ich glaube, wir müssen uns wirklich die Frage stellen lassen, welche Einstellung ich zu Besitz und Geld habe. Und ich wiederhole die Frage von vorhin nochmal. Sehe ich Geld und Besitz als mein Eigentum an, mit dem ich machen kann, was ich möchte? Oder sehe ich Geld und Besitz, das, was ich habe, als Gottes Eigentum an und sehe ich mich selber in der Rolle des Verwalters, dass Gott gesagt hat, gehe gut mit diesem Geld um, was ich dir anvertraue. Wie viel könnte sich auf der Welt ändern, wie viel könnten wir in dieser Welt machen, wenn sich die Hauptfrage beim Geld nicht darum dreht, wie wir es vermehren können, sondern wenn die Hauptfrage beim Geld ist, wie können wir es einsetzen, um anderen Menschen zu helfen. Wie würde sich unsere Welt verändern, wenn Geld genutzt wird, um anderen zu helfen, statt an der Börse oder im Casino zu zocken? Zum Abschluss möchte ich gerne noch eine kleine Geschichte vorlesen, die die Welt mal ganz anders beschreibt. Wenn wir die Menschheit auf ein Dorf von 100 Einwohnern reduzieren und auf die Proportionen aller bestehenden Völker achten würden, so wäre das Dorf so zusammengestellt. 60 Asiaten, 14 Afrikaner, 11 Europäer, 14 Amerikaner aus Nord- und Südamerika, 1 Ozeanier, 52 Frauen, 48 Männer, 70 Nichtweiße, 30 Weiße, 70 Nichtchristen, 30 Christen. 6 Personen würden 59% des gesamten Weltreichtums besitzen und alle kämen aus den USA. 80 hätten keine ausreichenden Wohnverhältnisse. 70 wären Analphabeten, 50 wären unterernährt. Einer würde sterben, einer würde geboren werden. Einer hätte einen PC und einer hätte einen akademischen Abschluss. Falls du heute Morgen gesund und nicht krank aufgewacht bist, bist du glücklicher als 1 Million Menschen, die den morgigen Tag nicht erleben werden. Falls sich in deinem Kühlschrank Essen befindet, du angezogen bist, ein Dach über dem Kopf hast und ein Bett zum Hinlegen, bist du reicher als 75% der Einwohner dieser Welt. Falls du ein Konto bei der Bank hast, etwas Geld im Portemonnaie oder etwas Kleingeld in einer Schachtel, gehörst du zu den 8% der wohlhabenden Menschen. Das sind Worte, die mich persönlich sehr nachdenklich machen und mich auch sehr ganz neu überdenken lassen, was Reichtum und Besitz eigentlich bedeuten. Ich glaube, Gott hat uns diese Dinge anvertraut, damit wir damit verantwortungsvoll umgehen, für uns, aber eben auch für andere Menschen. Wir werden nach der Predigt gleich wieder eine Zeit der Stille haben und ich möchte euch einfach mal herausfordern, darüber nachzudenken, wie gehe ich eigentlich mit diesem Reichtum, den ich habe, um? Sehe ich das als mein Eigentum an? Sehe ich das so an, dass ich damit machen kann, was ich möchte? Oder sehe ich das so an, dass Gott es mir anvertraut hat? Und wo kann ich es einsetzen, um anderen Menschen zu helfen? Um anderen Menschen damit etwas Gutes zu tun? Nehmt einfach diesen Gedanken mal mit in die Zeit der Stille, die wir jetzt der Predigt anschließen. Amen.